mit Judith Heidkamp. Willkommen zum Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen in unserer Sommerreihe mit zeitgenössischen Autoren und Autorinnen über Texte und Schreibende, die Ihnen besonders wichtig sind. Heute mit Tanja Kinkel, vielfach engagierte Bestsellerautorin. Sie lebt in München und Bamberg und sie ist langjährige Präsidentin der Internationalen Feuchtwanger Gesellschaft. Und deshalb ist der moderne Klassiker, um den es in dieser Ausgabe geht, natürlich Leon Feuchtwanger.
Otto Klenk prüfte, ein guter Koch, die kochende Volksseele, ob das Gericht gar sei. Es war gar. Die Zeit war erfüllt. Die 51% Sicherheit, die er brauchte, um loszuschlagen, waren da.
Nachher gibt's natürlich noch mehr aus der vom BR produzierten großen Lesung von Erfolg mit Percy Adlon. Erfolg, Leon Feuchtwangers vermutlich bekanntester Roman, 1930 erschienen, der leicht verfremdet von Bayern und München vor dem Hitlerputsch erzählt. Thematisch war das damals natürlich zeitgenössisch, obwohl der Autor selbst ein bekennender und erfolgreicher Vertreter und Verfechter des historischen Romans war. Darin ähnlicht der ein Jahrhundert später lebenden Tanja Kinkel, die neben anderen Büchern von Der Puppenspieler bis zu Grimms Morden eine ganze Reihe historischer Romane verfasst hat. Da drängt sich eine bestimmte Frage doch eigentlich auf, dachte ich, als sie mit mir hier bei Bayern 2 im Studio saß. Nachdem Sie ja wie Feuchtwanger besonders gerne historische Stoffe wählen, habe ich mir eigentlich gedacht, wäre das nicht eine Idee, der Feuchtwanger-Roman von Tanja Kinkel. Tanja Kinkel über Leon Feuchtwanger.
Also hundertprozentig würde ich es nie ausschließen, aber nicht in der unmittelbaren Nähe. Ich habe ihn allerdings einen Kurzauftritt gegeben in meinem Roman Unter dem Zwillingsstern. Feuchtwanger ist jemand, der an zwei entscheidenden Stellen des Romans in Person auftaucht. Einen ganzen Feuchtwanger-Roman, noch fühle ich mich nicht reif dafür.
Ich meine, es gäbe Massen an Material. Natürlich. Er ist eine interessante Persönlichkeit auch gewesen. Und nachdem wir auch inzwischen alle Tagebücher kennen und so weiter, wissen wir, dass er vielleicht auch nicht immer wahnsinnig sympathisch war.
Nein, aber ich würde sagen, das Tagebuch ist nicht dafür geschrieben worden, dass es irgendwie gelesen wird, anders als zum Beispiel Thomas Manns Tagebücher.
Warum ist Leon Feuchtwanger so ein wichtiger Autor für Sie?
Also zunächst einmal und völlig banal, ich lese die meisten seiner Romane sehr, sehr gerne. Sie sprechen mich sowohl emotional als auch intellektuell dran. Ich lese sie vor allem immer wieder. Nach dem ersten Leseerlebnis sind sie nicht verblasst oder etwas, was mir beim Wiederlesen nichts gibt, sondern über das ich immer wieder auf verschiedene Weise herangehen kann.
Ich habe im Archiv des Bayerischen Rundfunks tatsächlich eine Sendung gefunden in einer Reihe vergessene bayerische Autoren, heute Leon Feuchtwanger. Wie kam es, dass Sie sich dann Feuchtwanger ausgesucht haben? Dann war er ja nicht sehr naheliegend.
Ich war während meines Studiums in einem Seminar über Propaganda und Film. Und natürlich einer der absolut übelsten Propagandafilme ist Jud Süß, der, und das muss man immer dazu sagen, nicht auf Feuchtwangers Roman basiert. Und als Teil unserer Beschäftigung mit Jud Süß gab es ein Gruppenreferat über frühere Fassungen des Jud Süß-Stoffes, denn es war eine historische Persönlichkeit, Josef Süß-Oppenheimer. Und ich bekam damals Feuchtwangers Roman zugeteilt. Ich hatte vorher noch nichts von Feuchtwanger gelesen, das war mein erster Feuchtwanger-Roman, der mich sofort gefesselt, teilweise verstört, aber auf jeden Fall neugierig gemacht hat auf weitere Werke von ihm. Und so kam ich zu Feuchtwanger. Ich wollte damals schon meine Magisterarbeit über Feuchtwanger schreiben und mein späterer Doktorvater, Professor Kanzog, sagte zu mir, das ist zu schade für eine Magisterarbeit, heben Sie sich das für Ihre Dissertation auf, was ich gemacht habe. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich in dem Feuchtwanger-Archiv in Los Angeles nicht nur diesen großen Archivschatz, den Sie dort haben, an Briefen, Romanentwürfen und so weiter, Manuskripten von Feuchtwanger nutzen konnte, sondern ich konnte tatsächlich im Anhang meiner Dissertation Notizen für einen Ister-Roman, den er machen wollte, aber den er dann nie geschrieben hat, zum ersten Mal veröffentlichen. Die waren sehr großzügig zu mir, hatte ich das Gefühl, Pionierarbeit leisten zu können, statt eben endlos wiederzukauen, was schon tausend andere Studierende vor mir verfasst haben.
Okay, also jetzt wissen wir, wie Tanja Kinkel zu Leon Feuchtwanger kam, aber das heißt ja noch nicht, dass man sich dann innerhalb einer Gesellschaft so engagieren muss, wie Sie das tun. Deswegen frage ich nochmal, was macht diesen Autor für Sie bis heute so wichtig?
Er funktioniert auf mehreren Ebenen. Einmal eben einfach als jemand, der wirklich schreiben kann. Zum anderen als jemand, der, egal ob er nun einen historischen oder aus seiner Perspektive zeitgenössischen Roman verfasst hat, ist er jemand, bei dem sich immer faszinierende Parallelen und Kontraste zur Gegenwart finden. Er sah den historischen Roman immer als eine Art und Weise, auch die Gegenwart zu kommentieren. Trotzdem waren und sind seine Figuren, wenn man die Bücher liest, keine verkappten Gegenwartsfiguren, sondern er ist auch wirklich immer auch in die Materie reingestiegen. Er hat sich den unterschiedlichen Persönlichkeiten, Zeiten angenähert und hat sie in eine vielschichtige Erzählung reingepackt, die mich immer aufs Neue fesselt. Manchmal auch ärgert. Es ist nicht so, dass ich jeden Feuchtwanger-Text gleich mag oder dass ich hinterher jedes Mal begeistert bin, sondern dass ich mir auch denke, meine Güte, das war zu dem Zeitpunkt, wo er sehr willkürlich blind gegenüber Stalin war. Oder umgekehrt, Wahnsinn, es sind die frühen 20er und er sieht jetzt schon, wo das mit den Nazis hingeht. Also mein Lieblingszitat von Feuchtwanger, was vielleicht auch sagt, warum er für mich ein so wunderbar ergiebiger Autor ist, das ist Folgendes. Also jetzt O-Ton Feuchtwanger, nicht Tanja Kinkel. Ich für meinen Teil habe mich, seitdem ich schreibe, bemüht, historische Romane für die Vernunft zu schreiben, gegen Dummheit und Gewalt, gegen das, was Marx das Versinken in die Geschichtslosigkeit nennt. Vielleicht gibt es auf dem Gebiet der Literatur Waffen, die unmittelbarer wirken, aber mir liegt am besten diese Waffe, der historische Roman, und ich beabsichtige, sie weiter zu gebrauchen. Zitat Ende.
Ja, jetzt haben Sie schon so viele Facetten angesprochen. Erfolg ist natürlich ein zentraler Roman, wahrscheinlich der erste, an den man denkt, wenn man den Namen Leon Feuchtwanger hört.
Auf jeden Fall. Und vor allem, er ist ein Roman, wie ihn nur ein Münchner hätte schreiben können.
Toller sowas, Münchenroman.
Ja, sowas wie Erfolg kannst du nicht von außen schreiben. Ich sage immer, Erfolg ist sozusagen der Blecken in Romanform.
Vor allem ein Roman über den Aufstieg des Extremismus. Er hat in diesen Zeiten gelebt. Wir leben auch in diesen Zeiten. Das ist natürlich sehr naheliegend zu sagen, das muss man heute wieder lesen. Muss man? Hilft
man
einem die Lektüre
nicht,
heute?
Ich glaube, man kann keinem Autor etwas Schlimmeres antun, als zu sagen, das ist Pflichtlektüre. Denn dann gehen die Leserinnen und Leser gleich schon mit einem verdrießlichen Gefühl, irgendetwas zu müssen dran. Nein, ich würde es so sagen, es ist eine, wenn man Erfolg noch nicht gelesen hat, einfach eine spannende und fundige Entdeckung. Man erkennt so viel wieder. Nicht unbedingt nur das Negative, einfach auch die Beschreibung von einem bestimmten Politikertypus. Und damit meine ich nicht den faschistischen, den natürlich auch, klar. Die Machtmenschen, der Minister Klenk. Das ist jemand, also als ich den Roman in den 90ern das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay.
Den kenne ich.
Den kenne ich von den Nachrichten, ja, auf jeden Fall. Und natürlich in Erfolg hast du äußerst scharfe Wutausbrüche, aber auch Liebeserklärungen an München, an Bayern. Es ist ein Roman, der versucht, München in den 20ern einzufangen, wie es wenig anderen Medien, egal ob Film, Fernseh oder Buch, gelungen ist. Und deswegen, ich will jetzt nicht beleidigen gegenüber Franz Seitz sein, der Erfolg verfilmt hat, aber ich hätte mir immer gewünscht, dass es Helmut Dietl gemacht hat, denn ich glaube, er hätte auch das witzige, satirische wunderbar zusammen mit dem bissigen rüberbringen können. Nur ein Beispiel dafür, wie eben Feuchtwanger diese zwiespältige emotionale Haltung gegenüber München sein Leben lang bewahrt hat. Im Erfolg gibt es wiederholt Stellen, wo dieses Münchner Lied ein Prosi der Gemütlichkeit als das Emblem von stumpfsinniges Versinken in die Isolation und in die Radikalisierung gebraucht wird. In Exil dagegen ist genau das gleiche Lied für die Hauptfigur Sepp Trautwein etwas, was ihm München zurückbringt, was für ihn ein Hoffnungssignal ist, was sein Heimweh ausdrückt und was die Seite von München, die er liebt, für ihn ist.
Erfolg ist 1930 erschienen, geschrieben in einer Phase, wo man zumindest hoffen konnte, dass das Phänomen des Nationalsozialismus sich irgendwann vielleicht wieder erledigen würde. Trotzdem ist es natürlich ein Buch, das einen durch seine politische Klarsicht so sehr beeindruckt. Wie war es denn mit Feuchtwangers politischem Urteilsvermögen? Er hat ja dann andererseits bis zur Machtergreifung, sogar bis zum Weltkrieg immer noch gedacht, irgendwann hat es sich wieder erledigt. Ganz so schlimm wird es nicht werden.
Jein, man kann für beides Zeugen finden. Ich meine, er hat sich in Berlin noch Anfang der 30er ein Haus gekauft. Er hat andererseits in dieser Zeit schon einen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, man hat ja, wenn man in Berlin spazieren geht, das Gefühl, lauter zukünftige Immigranten zu treffen. Und wie gesagt, gleichzeitig sich ein Haus gekauft. Diese Zwiespältigkeit, einerseits zu hoffen, andererseits Ungutes zu sehen, ist beides wahr.
1933 stand er auf einer Liste der Auszubürgernden. Mit Glück war er zur Machtergreifung nicht im Land, das haben Sie erwähnt. Er hieß dann sogar Staatsfeind Nummer 1, fand sich von einem Tag auf den anderen im Exil wieder. Man würde ja zu gerne wissen, wie er sich heute verhalten würde, oder?
Das ist auch schwer zu sagen, denn er war kein Hellseher. Er war sehr scharfsichtig gegenüber allem, was Nationalsozialismus betrifft. Er war außerdem ungewöhnlicherweise im Ersten Weltkrieg niemals und zu keinem Zeitpunkt kriegsbegeistert. Andererseits muss man natürlich auch erwähnen, wenn man von Feuchtwanger und Politik spricht, dass er, wie auch eine ganze Reihe weiterer deutscher Autoren im Exil, absolut willkürlich blind gegenüber der Monstrosität von Stalin war. Er hat aber immer an die intellektuelle Auseinandersetzung geglaubt, was einer der attraktivsten Qualitäten von Feuchtwanger ist, sich nie auf den eigenen Überzeugungen auszuruhen, sondern sie auch immer wieder herausfordern zu lassen.
Die Schriftstellerin und Präsidentin der Internationalen Feuchtwanger Gesellschaft, Tanja Kinkel, im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Tanja Kinkel war mit daran beteiligt, zusammen mit vielen anderen Münchnern und Münchnerinnen, dass in diesem Jahr zum 140. Geburtstag des Schriftstellers im vergangenen Juli in München nun tatsächlich ein Leon-Feuchtwanger-Platz benannt wurde. Die Stadt hat sich lange ziemlich schwer getan mit dem berühmten Sohn, auch und gerade wegen des Romans Erfolg, der München eben als Schauplatz des aufsteigenden Rechtsextremismus analysiert. Jetzt also gibt es einen Leon-Feuchtwanger-Platz in dem Viertel, wo Leon aufgewachsen ist, im Lehl. Und ein Leon-Feuchtwanger-Gymnasium gibt es seit einiger Zeit auch schon in München. Hier kommt ein Stück aus Erfolg, gelesen von Percy Adlon in der Regie von Eva Demmelhuber. Erfolg ist ja ein unglaublich personalreicher Roman, in dem viele Schlüsselfiguren auftreten. Wer sich hinter diesem Rupert Kutzner und seinen wahrhaft Deutschen verbirgt, das dürfte ziemlich klar sein. Und wenn das Komikerpaar, das später vorkommt, Sie an Karl Valentin und Liesel Karstadt erinnert, dann liegen Sie auch richtig. Aus Leon Feuchtwangers Roman Erfolg.
Ein kleines Jahrhundert vorher hatte der deutsche Archäologe Schliemann auf dem Gebiet der alten Stadt Troja Ausgrabungen gemacht, die viel Verschollenes zutage förderten. Unter anderem hunderte von Spinnwirteln. Auf diesen fiel dem deutschen Forscher immer das gleiche Zeichen auf, ein mit Haken versehenes Kreuz. Es war ein Zeichen, das über die ganze Erde verbreitet war. Den gelben Völkern diente es als Glückssymbol. den Indern als Sexualemblem. Allein das wusste Heinrich Schliemann nicht, kommentierte das Hakenkreuz als typisch arisches Phänomen. Die deutschen Patrioten machten diese Erklärung zu einem Eckstein ihrer Rassentheorie, erkoren das indische Fruchtbarkeitsemblem zu ihrem Heilszeichen. Ein Leipziger Geschäftsmann stellte Klebemarken her, auf denen das Hakenkreuz prangte, umkränzt von dem Spruch »Arierblut, höchstes Gut«. Er hatte Erfolg. Dieses Zeichen trugen die großen blutroten Fahnen der wahrhaft Deutschen. Dieses Zeichen malten die Bewohner der bayerischen Hochebene an die Wände, vor allem der Bedürfnisanstalten, trugen es als Busennadel, als Ring, manche ließen es sich eintätowieren. Unter diesem Zeichen zogen die Münchner zu den Versammlungen Rupert Kutzners, denn allmontäglich zuerst im Kapuzinerbräu, dann in den riesigen Biersälen von 3 oder 4 anderen Brauereien, sprach der Führer zum Volk. Immer bestimmter verlautete, die Patrioten würden bald losschlagen. Von einem Montag zum anderen wartete man, Kutzner werde jetzt den genauen Tag ansagen. Immer dichtere Massen strömten zu seinen Versammlungen. Beamte und Angestellte erzwangen sich früheren Büroschluss, um sich einen Platz zu erstehen. Keiner wollte die Verkündigung des Freiheitstages versäumen. Es war eine gute halbe Stunde vor Beginn, aber schon war der Saal dick voll. In den tief hängenden Wolken des Tabakrauchs schwammen tomatenrote Rundschädel mit Schnauzbärten, graue Tonkrüge. Verkäufer riefen aus die verbotene Nummer des vaterländischen Anzeigers, denn die Behörden verboten zuweilen, aber sie achteten nicht auf die Durchführung ihres Verbots. Man wartete grusam, schimpfte derweilen über die Ungerechtigkeit der Regierung. Frau Therese Hauzeneder zum Beispiel hatte die Unbill der neuen Ordnung am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ein Reisender hatte ihr einen Staubsauger Apollo verkauft, auf Abzahlung. Dann war ein anderer Reisender gekommen, der bot ihr einen Staubsauger Triumph an, auch auf Abzahlung, etwas billiger. Das mit dem anderen Vertreter, erklärte er, werde er ordnen. Er ordnete aber nicht. Und nun sollte sie beide zahlen. Herr Hauzeneder, tagsüber in der Sendlinger Linoleumfabrik beschäftigt, erklärte, er denke nicht daran, den Lohn von 4 Monaten für ihre damischen Faxen zu opfern. Sie sei überhaupt narrisch und er lasse sich scheiden. Frau Hauzeneder ihrerseits beschloss, in die Isar zu gehen. Es kam zu einem umständlichen Prozess. Die Rechtsanwälte sprachen von Vorspiegelung falscher Tatsachen, von Schlüsselgewalt und Ähnlichem. Das Ganze endete mit einem flauen Vergleich, der niemanden befriedigte, und damit, dass Herr und Frau Hauzeneder sowie die Vertreter von Apollo und Triumph missvergnügt über die bestehende Gesellschaftsordnung zu den wahrhaft Deutschen übergingen. Viele, während sie auf den Einmarsch des Führers warteten, erzählten von ähnlicher Unbill. Alle schimpften sie, dass der Wert der Mark von Tag zu Tag so narrisch sank, alle machten sie die Juden und die Regierung dafür verantwortlich. Alle erhofften sie sich Befreiung durch den Kutzner. Der Regierungsinspektor A.D. Ersinger war ein Herr, der sehr auf Sauberkeit hielt. Leib und Seele, Wohnung und Kleidung sauber zu halten, war nicht leicht in diesen miserablen Zeiten. Er war ein friedfertiger Mann, geneigt der Obrigkeit zu gehorchen, auch wenn die Herkunft ihrer Macht zweifelhaft war. Als ihm aber seine Frau statt der gewohnten hygienischen Rolle Zeitungspapier ins Klosett hing, da riss ihm die Geduld und er ging zum Kutzner. Die Hofrätin Berath war zwar ihre unwillkommene Mieterin Anna Elisabeth Haider durch deren Ableben losgeworden, doch auch ihre späteren Mieter trieben Ungebühr aller Art, lärmten, empfingen zweideutige Besuche, kochten verbotenerweise im Zimmer auf elektrischen Apparaten. Musste sich eine anständige Wirtfrau das bieten lassen? Sie musste es. Sie konnte sich des Gesindels nicht entledigen. Infolge der gottlosen Mieterschutzgesetze. Der Führer hoffte, sie wird Ordnung schaffen. Herr Josef Feichtinger, Gymnasiallehrer am Luitpold-Gymnasium, war erst am Isartorplatz umgestiegen, wo er noch einen Einkauf zu tätigen hatte, statt am Stachus. Er hatte nicht den für die Benutzung von Umsteigescheinen vorgeschriebenen kürzesten Weg genommen und wurde bestraft. Er war in Ehren 42 Jahre alt geworden Unter dieser Regierung wurde man bestraft, weil man am Isar-Torplatz 2 blaue Hefte kaufte. Er ging zum Kutzner. In Berlin gingen die Missvergnügten zu den Kommunisten, in München flüchteten sie zum Hakenkreuz. Der Rauch wurde dicker, Schweiß und Hitze stärker, die grauen Tonkrüge undeutlicher, die runden Schädel röter. Der Altmöbelhändler Lechner zog immer heftiger sein gewürfeltes Taschentuch. Endlich hielt, begleitet von den Fahnen, unter ungeheurem Jubel, Rupert Kutzner seinen Einzug, den sorglich gescheitelten Kopf gereckt, marschierend zu der dröhnenden Blechmusik. Er sprach von dem Schmachfrieden von Versailles, von den frechen Advokatentricks des Franzosen Poincaré, von internationaler Verschwörung, von Freimaurern und Talmud. Was er sagte, war nicht unbekannt, aber es wirkte neu durch die Urwüchsigkeit des Dialekts, durch die Kraft des Vortrags. Voll Bewunderung dann und Ehrfurcht in der Stimme sprach er von dem italienischen Führer Mussolini, wie der sich kühn der Stadt Rom und der Apenninenhalbinsel bemächtigt hatte. Seine Tatkraft, rief er, solle auch den Bayern leuchtendes Vorbild sein, und er verhöhnte die Reichsregierung und prophezeite den Marsch auf Berlin. Malte aus, wie die verrottete Stadt den wahrhaft Deutschen in die Hände fallen werde, ohne Schwertstreich sich schon beim Anblick der heranziehenden echten Söhne des Volkes die Hosen bekleckernd. Es war lautlos still, während er von dem Marsch auf Berlin sprach. Alle warteten, dass er einen bestimmten Tag verkünden werde. Cajetan Lechner hielt mitten im Schneuzen inne, um nicht zu stören. Allein der Führer drückte sich nicht grob und klar aus wie die Kursnotiz des Dollars. Er sagte es poetisch. »Noch vor der Baumblüte«, rief er, auf die Fahnen mit dem exotischen Emblem weisend, »werden diese Fahnen sich bewähren.« Noch vor der Baumblüte. Das war eine Verheißung, die sich den Menschen ins Herz grub. Die Leute lauschten benommen, glücklich. Der prächtige Schall Rupert Kutzners, seine bewegte Mimik riss sie mit. Sie vergaßen, dass ihre paar Wertpapiere wertlos waren, die Versorgung ihres Alters gefährdet. Wie dieser Mann es verstand, ihren Träumen Worte zu geben, wie seine Hände groß durch die Luft fegten, gewaltig aufs Pult schlugen, sich markig reckten, wohl auch ironisch Bewegungen imitierten, mit denen die schlichteren Witzblätter jener Zeit Juden charakterisierten. Einmal sprach er von dieser traurigen Berliner Regierung, die gegen die berechtigte Empörung des Volkes keine andere Waffe habe als ein Ausnahmegesetz. »Wir wahrhaft Deutschen«, rief er, »wenn wir an der Macht wären, wir brauchten kein Ausnahmegesetz.« »Was würdet denn ihr tun?« rief eine wohlklingende, sonore Stimme dazwischen. Rupert Kutzner schwieg einen Augenblick. Dann in den lautlos gespannten Saal hinein, leise, mit einem träumerischen Lächeln, sagte er, »wir würden unsere Gegner legal hängen lassen.« Es machten aber die wahrhaft Deutschen 4% der Bevölkerung aus. 34% waren neutral, die Gegner waren 62%. Alle im Saal lächelten jetzt. Das gleiche, nachdenkliche Lächeln wie der Führer. Sie sahen ihre Gegner am Galgen hängen oder an Bäumen mit blauen, vorquellenden Zungen. Der Lechner sah den Galizier hängen, den Käufer des Gelben Hauses, die Frau Hautzneder, die beiden Reisenden mit dem Staubsauger, die beiden Reisenden, die Frau Hautzneder, und alle tranken tief und befriedigt aus den großen, grauen Krügen. Und Rupert Kutzner schmetterte seine Rede weiter. Rauch und Hitze fochten ihn nicht an. Seine Lunge hielt durch. Sie war zuverlässig wie eine Maschine. Das kostbarste Gut der Partei, der Führer betreute sie sehr. Bei jeder seiner Reden musste Konrad Stolzing zugegen sein, der Hofschauspieler. Ein glücklicher Stern hatte den Staatsmann Kutzner und den Künstler Stolzing zusammengeführt. Der Alte mit dem eindrucksvollen Römerkopf saß in jedem Vortrag des Führers, kontrollierte Atemführung, Aussprache des R, kontrollierte Schreiten, Trinken, Sprechen des Führers ob es Schönheit und Würde habe. Er fand an seinem Schüler nichts auszusetzen. Klar, trotz des Rauchs, schmetterte Kutzners Stimme. Alles klappte, alles kam. Der Schauspieler war der Mann gewesen, der zwischengerufen hatte, wie denn die wahrhaft Deutschen ihre Gegner erledigen würden. Er hatte die Antwort mit Kutzner studiert. Die wirkungsvolle Pause, das nachdenkliche Lächeln. So hatte er gelächelt vor 25 Jahren in der Rolle des Prinzen Hamlet von Dänemark, einer Figur des Bühnendichters Shakespeare. Das Lächeln kam. Es wirkte, ganz wie vor 25 Jahren. Herr Heßreiter war nicht der Einzige, der die Gaudi um Kutzner nicht mitmachte. Nicht eigentlich die Linksradikalen waren die erbittertsten Gegner des Führers. Unter denen waren viele junge Menschen, die nach Taten dürsteten. Bei den Kommunisten gab es zu Taten in diesen Monaten wenig Gelegenheit. In den Reihen der Patrioten konnten sie ihre eingeborene Rauflust austoben. Sie hieß dort, Wehrhaftigkeit galt als Tugend, war von den Behörden sanktioniert. Sogar bezahlt wurde man dafür. Viele Kommunisten wechselten hinüber in das Lager der wahrhaft Deutschen. Die fanden ihre beharrlichsten Gegner in den Sozialdemokraten. Mit bayerischer Querschädeligkeit, mit weiß-blauer Verbissenheit stemmten sich die gegen den immer stärkeren Druck, wurden hart, resolut, schrieben mutige, klare Aufsätze in ihrer Zeitung, nannten die Dinge beim Namen, belegten aktenmäßig die sich ausbreitende Gesetzlosigkeit, stritten im Landtag gegen die höhnische Gleichgültigkeit der Regierung, ließen sich auf Straßenschlachten mit den Patrioten ein. Dazu gehörte Mut, denn die Behörden schauten mit unverschämter Blindheit zu, wenn die Patrioten Gegner überfielen, nahmen offen Partei. Anlässlich einer sozialdemokratischen Demonstration entrissen grüne Polizisten den Bannerträgern die Fahnen mit den Farben der Republik, zertraten die Stöcke, zerfetzten das Tuch. In der Gegend des Hauptbahnhofs vor der Feldherrnhalle veranstalteten Kompanien der wahrhaft Deutschen organisierte Jagden auf alle, die nicht patriotisch ausschauten. Die Krankenhäuser füllten sich mit Verwundeten. Die Sozialdemokraten stellten sich immer von Neuem. Es war ein ungleicher Kampf. Ihnen nahm die Polizei die Waffen ab. Den Patrioten beließ sie Stöcke, Gummiknüppel, Revolver, Radiergummi und Feuerzeug. Den alten schlauen Gruber, der ein ganzes Leben voll bayerischer Zähigkeit darauf verwandt hatte, sein München an den Strom der Gesamtentwicklung anzuschließen, wurmte es, wie die Stadt jetzt verkam. Dem blinden Dr. Bichler schien die patriotische Gschaftelhuberei eine saublöde preußische Sache, sie ekelte ihn an. Er überlegte ernstlich, ob er nicht selber ins Kabinett solle, um den Faxen ein Ende zu machen. Auch den Dr. Matthäi giftete es, dass seine Landsleute so hundsdumm waren. Er schrieb in seiner Zeitschrift erbitterte Gedichte. Derjenige, welcher seine Gegnerschaft gegen die Patrioten am klarsten und kräftigsten äußerte, war Anton von Messerschmidt, der neue Justizminister. Unmutig, in öffentlicher Rede, erklärte er, es sei in diesem Land kein anständiger Mensch mehr seines Lebens sicher. Das alte, demokratische München setzte seine ganze Hoffnung auf den einfachen, redlichen Mann, der seine Worte abwog. Wenn ihm nicht, wem dann soll es gelingen, den dummen Spuk zu zerstreuen? Viele, die er nicht kannte, zogen tief den Hut, wenn er vorbeiging. Sie litten an der Verwesung der Stadt wie am Untergang eines Lebendigen. Der Komiker Balthasar Hirl hielt die Stunde für gekommen, die Stimme des Volkes, seine Stimme zu erheben. Was diese Stimme sagte, war nicht sehr deutlich, aber eindrucksvoll war es und jedenfalls nicht für den Kutzner. Er hatte sich nicht verändert, aber er hatte sich angefühlt mit den Ideen Tüverlins. Er war der gleiche und doch ein anderer, schärfer, mehr überhöht. Er spielte nicht nur sich selber, sondern er spielte mit die ganze Stadt und was noch Gutes in ihr steckte. Balthasar Hirl also zusammen mit seiner Partnerin gab eine Szene Der Handschuh, nicht von Schiller. Der Komiker also machte einen Dreiquartel-Privatier, der auf der Straße zwei Zulassungskarten zu einem Abend des Edda-Bundes gefunden hat und nun mit seiner Freundin Resi hingehen will. Der Führer Rupert Kutzner wird dort persönlich und vertraulich eine Ansprache halten. Es ist eine große Sache. Balthasar Hirl und seine Freundin Resi, während sie sich umständlich zu dem Besuch des Abends rüsten, malen sich die bevorstehenden Genüsse aus. Der Komiker Hirl hat den Kutzner erst vorgestern gesehen in seinem grauen Auto. Er trug einen steifen, runden Filzhut. Rehbraune Handschuhe hielt er auf vornehme Art in der Hand. Die Resi meinte träumerisch, der Herr Kutzner werde heute Abend, weil es eine so feine Versammlung sei, wahrscheinlich in Handschuhen sprechen. Diese Meinung teilt der Komiker Hirl nicht. Es sei kommoder ohne Handschuhe. Die Resi blieb bei ihrer Meinung. Der Komiker Hirl bei der seinen. Heftiger Disput erhob sich, spielte bald ins Weltanschauliche hinüber. Man sprach von Hochkultur, vom nordischen Gedanken, von Juda und Rom. Balthasar Hirl brütete tiefsinnig, ob einer schon ein Antisemit sei, wenn ihm ein sauberes Christenmädel wie die Resi lieber sei als ein alter Galizier. Infolge dieser feinen Schmeichelei sänftigt sich die Resi, lässt ab von den rehbraunen Handschuhen des Führers, macht sich an ihre Toilette. Sehr bald aber, bei Besprechung dessen, was sie für diesen Abend anziehen soll, ist man wieder bei den Handschuhen. Wieder entbrennt der Kampf, obwohl und welche Handschuhe Herr Kutzner tragen wird. Der Abend rückt vor, die Zusammenkunft des Edda-Bundes hat schon vor einer halben Stunde begonnen. Doch der Komiker Hirl und die Resi, halb angezogen, stecken tief in ihrem immer heftigeren Disput. Längst haben sie sich, ohne doch der Entscheidung näher zu kommen, die Flecken ihres Charakters und ihres Privatlebens vorgeworfen. Traurig über ihre Verstocktheit beginnt Hirl die Resi zu prügeln. Sie zerreißt ihm Rock und Krawatte. Ihre Bluse ist zerfetzt, aufschnupfend macht sie sich ans Flicken. Der Abend ist vorgerückt. Will man noch vor der Baumblüte hinkommen, muss man sich schicken. Auf alle Fälle muss man einen Wagen nehmen. Im Wagen entbrennt der Streit von Neuem. Der Chauffeur, irritiert vom Geschrei seiner Fahrgäste, hat einen Zusammenstoß. Die Resi wird durch Glassplitter verletzt. Endlich gelangt man blutend und verdreckt zum Haus, wo der Edda-Bund tagt. Allein die Sitzung ist soeben zu Ende. Der Komiker Hirl und die Resi können sich gerade noch unter die Begeisterten mischen, die dem grauen Auto des Führers Heil zurufen. Sie forschen Teilnehmer der Zusammenkunft aus, ob Kutzner während seiner Rede rehbraune Handschuhe getragen hat. Die Gefragten grübeln nach. Der eine meint ja, der andere nein. Sie bleiben bei ihrer Meinung. Ein dritter, vierter, zehnter mischt sich ein. Es entsteht eine große allgemeine Rauferei. Sie endet erst, als ein Jude vorbeigeht und alle in der Ansicht vereint, dass er als der Schuldige an der Rauferei verhaut werden müsse. Die Zuschauer jubelten. Die meisten von ihnen hatten schwere, unmittelbare Sorgen. Sie konnten ihr Bier nur in kleinen Schlucken trinken und nur, wenn sie sich Brot und Wurst versagten. Und sie mussten diese Schlucke von Tag zu Tag verkleinern. Aber der Mann auf der Bühne gehörte zu ihnen, fühlte ihre Gefühle, sprach ihre Sprache. Wie er fassten sie ihre Meinungen langsam, und es war ihnen nicht wichtig, welche. Aber hatten sie sie einmal gefasst, dann stellten sie sich hartnäckig darauf, waren nicht mehr wegzukriegen. Das Herz ging ihnen auf, wenn sie ihn anschauten, den Mageren mit seinem Birnenschädel, seinen gleichmütig langsamen Bewegungen, seinen traurigen Augen. »Ich mein halt, alle Weile hat doch Handschuh gehabt«, sagte der Mann auf der Bühne. Und so sagten sie alle.
Ausschnitt aus Percy Adlons Lesung von Erfolg von Leon Feuchtwanger. Regie Eva Demmelhuber, Bayerischer Rundfunk 2008. Die ganze Lesung ist als Hörbuch beim Audioverlag erschienen. Und bei mir zu Gast im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen, ist Tanja Kinkel, Bestsellerautorin und Feuchtwanger-Fan.
Leon Feuchtwanger wollte Autor sein, schreiben, ist durch die Umstände seiner Zeit aber immer wieder in die Politik gedrängt worden, hat seine Prominenz in die Waagschale geworfen. Wie sehen Sie das, Tanja Kinkel, als jemand, der seinerseits auch bekannt ist, erfolgreich ist, Bestseller-Autorin ist? Wie gehört denn das zusammen, das Schreiben und die Politik?
Sowohl als auch. Wir Autorinnen und Autoren werden unweigerlich von allem beeinflusst, was sich um uns ereignet. Ich denke, was bei Feuchtwanger zutrifft und bei einer ganzen Reihe von weiteren Autorinnen und Autoren, mich eingeschlossen, wenn man auf einmal feststellt, dass man gehört wird, dann ist es mir auch wichtig, was ich sage. Und wenn etwas passiert in meiner Gegenwart, von dem ich glaube, dass mehr Menschen darüber erfahren müssen oder dass mehr Menschen aktiv werden müssen, dann nutze ich den Umstand, dass ich gehört werde, um das zum Ausdruck zu bringen. Es ist ja kein Zufall, dass Leon Feuchtwanger zu den frühen Mitgliedern des Deutschen Pen-Syndroms gehört hat.
Aber ist es eher der Aktivismus, bei dem Sie etwas bewirken können, oder ist es tatsächlich das Wort? Sie haben gerade einen Essay veröffentlicht, der zum Engagement gegen den Klimawandel
aufruft. Das Wort ist das Mittel, das wir Autorinnen und Autoren haben. Klar, man kann auch bei Demonstrationen mitgehen. Und was mich jetzt betrifft, ich bin unter anderem auch deswegen Mitglied im Deutschen Pen-Zentrum, weil wir uns hier und heute für verfolgte, verhaftete, gefangengesetzte Autorinnen und Autoren weltweit einsetzen. Letztes Jahr hat Yirgalem Fissia Mepratu den Georg-Elser-Preis der Stadt München erhalten und ich hatte das Privileg, die Laudatio zu halten, unter anderem auch, weil ich mit Yirgalem befreundet bin. Sie war eine von unseren Writers in Exile-Stipendiatinnen. Sie ist in ihrer Heimat Eritrea jahrelang inhaftiert, gefoltert worden. Sie ist immer noch optimistisch und sie ist ein großes Vorbild für mich und sie ist ein Beispiel dafür, wie man sich als Autorin einsetzen kann für andere in einer Welt, in der immer das so zynisch abgelehnt wird, ach, das ist eher ein heißer Tropfen auf den Stein, kann keinen Unterschied machen, dass wir auch etwas tun können, zum Beispiel dadurch, dass wir Yirgalem nach Deutschland geholt haben. Für mich ist es so, ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, sich umzuschauen, wo kann man helfen? Das ist für mich eine der zentralen Aspekte, die das Menschsein überhaupt ausmachen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich versuche, ein paar davon zu ergreifen.
Tanja Kinkels klimapolitischer Essay heißt »Wir alle sind Noah«, gerade erschienen im Bonifatius Verlag. Und ihr jüngstes Buch ist ein Jugendbuch, das sich auch für Erwachsene eignet, wie sie mir versichert hat. Und das die wahre Geschichte eines Pferdes zwischen der Mongolei und Vietnam erzählt. Das Pferd der Winde, Magellan Verlag. Die zahlreichen Veranstaltungen zu Leon Feuchtwangers 140. Geburtsjahr sind der Website Feuchtwanger Jubiläum des Münchner Wilhelm-Gymnasiums zu entnehmen. Da gibt es zum Beispiel seltene Feuchtwanger-Verfilmungen im Münchner Filmmuseum, eine Erfolg-Lesenacht für alle in der Isar-Philharmonie und viele Vorträge. Soweit der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen für heute. In der nächsten Folge, ebenfalls und wie immer zu finden in der ARD Audiothek, reden wir mit Mito Sanyal, Autorin von Identity und bald mit einem neuen Roman zu lesen, über James Baldwin. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.